Ja, hallo liebe Geschwister, ich grüße euch, grüße auch diejenigen, die von zu Hause zuschauen. Wir sind ja heute in einer Textpredigt. Die Textpredigt geht über das fünfte Buch Mose, Kapitel 28. Das ist ein sehr, sehr langes Kapitel, ich werde das also auch, ich glaube, schwerpunktmäßig beleuchten, auch nicht in Gänze vorlesen, sondern mich so über diese Dinge hinweghangeln, die ich jetzt vortragen soll. Ich habe die Predigt überschrieben: Fluch und Segen auch heute noch in Gottes Volk. Ja, zunächst einmal fünftes Buch Mose, im vorigen Kapitel 27. Da spricht Mose ja zu dem Volk, er spricht ja die ganze Zeit zu dem Volk, aber er spricht zu dem Volk und sagt und lässt sie sagen, wer verflucht sein soll. Also wer dies und jenes tut, der sei verflucht. Zum Beispiel, verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, der sei verflucht. Und das Volk soll sagen, Amen. Oder verflucht sei, seinen Vater und seine Mutter verachtet. Oder wer die Grenze des Nächsten verrückt. Wer einen Blinden auf den Irrweg führt, wer das Recht des Fremdlings, der Weise und der Witwe beugt, wer Bestechung annimmt, sexuelle Verfehlung, all diese Dinge. Und das Volk soll immer sagen, Amen. Also das Volk soll bestätigen, ja, so soll es sein. Wer also gegen Gott und seinen Mitmenschen sündigt und so lebt, der sei verflucht. Das ist die Verordnung, die Gott ihnen gibt. So sollt ihr leben oder so sollt ihr auch nicht leben. Ihr sollt eben dies nicht tun. Ihr sollt was anderes tun, was Gutes und nicht das Böse. Und dann kommen wir in Kapitel 28. Das Kapitel 28 besteht aus einem Teil über Segen und einem Teil über den Fluch, der über die Menschen kommen kann. Wir fangen mit dem Segen an, so wie es auch da steht. Da lesen wir Kapitel in Vers 1, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote, die ich heute gebiete, zu tun, dass dich dann der Herr, dein Gott, erhöhen wird über alle Völker auf Erden. Und wir merken schon mal gleich, wirklich gehorchst und achtest, alle seine Gebote zu tun. Zum einen, das heißt, es muss dir ernst sein und nicht nur eine Show abziehen, damit sie sehen, wie fromm ich bin. Ich komme zum Gottesdienst und bete schön mit, aber ansonsten mache ich, was ich will. Verachte meinen Nächsten, was auch immer. Und darauf achte, alles zu tun. Also auch, ich suche mir auch nicht aus, wie ich gehorsam bin. Also erstens, ich meine es ernst und ich suche es mir nicht aus. Sondern das, was ich von Gott erfahre, was ich erkenne. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er vollumfänglich Gott gehorcht. Aber das, was ich erkenne, was Gott mir zeigt in meinem Leben, dass ich das umsetze. Und dann kommen wir zu den Segnungen. Da sagt Gott, diese Segnungen werden über dich kommen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und auf dem Land. Also vollumfänglich, das gesamte Volk, egal wo es wohnt, ob es in der Stadt wohnt, wo die Handwerker sind und wo die Verwaltung sitzt und die Herrschenden, die Großen oder der Bauer, der in seiner Hütte lebt oder in dem kleinen Dorf. Dort wird der Segen sein. Allen wird es gut gehen. Gesegnet sei die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs. Also es geht um Fruchtbarkeit. Gott verheißt den Israeliten zahlreiche Kinder, Gesundheit, aber auch Vieh. Vieh war ja gleichbedeutend mit Reichtum, mit Wohlstand. Wenn wir lesen über Abraham, er wurde über die Massen reich, das hieß, er hatte viel Vieh. Und eben auch die Frucht des Landes, also es wird auch reiche Ernte geben. Gott wird den Regen schicken zur rechten Zeit, er wird die Schädlinge fernhalten, er wird das Vieh gesund erhalten und alles, was lebt, wird sich mehren. Gesegnet sei dein Korb und dein Backtrog. Das heißt, es wird genug auch da sein. Es wird genug zu essen. Es wird keinen Hunger geben. Ich kann in meinen Korb schauen und da wird Brot sein. Oder mein Backtrog wird Brot sein und mein Korb wird was anderes sein. Trockenfrüchte oder was weiß ich. Es wird genug da sein. Es wird kein Mangel herrschen. Und du wirst gesegnet werden, wo du eingehst und auch, wo du ausgehst. Das heißt immer. Nicht nur wo, überall, sondern auch immer. Mein ganzer Weg, meine Wege hin und zurück, was ich auch tun werde, wird gesegnet sein. Also das sagt Gott dem Volk, wenn sie auf ihn hören, wenn sie das tun, was er ihnen geboten hat. Und zwar vollständig und echt. All im Geschäft deiner Hand. Er wird sie aufrecht erhalten als ein heiliges Volk. Also er wird sie auch als heilig erhalten. Auch das ist Teil des Segens, dass man heilig, ein heiliges Volk bleibt. Wir kommen gleich mal dazu, was das Gegenteil bedeutet, wenn der Fluch kommt. Aber es ist, dass man heilig bleibt, ist ein Teil des Segens. Überfluss will er geben an allen Gütern. Also nicht nur, dass es genug ist, sondern dass es mehr als genug ist. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist nicht arm. Und er kann reichlich geben. Er sagt noch, du wirst den Völkern leihen, aber selbst nichts nehmen. Sondern die Völker werden von dir abhängig sein. Nicht nur materiell. Sondern die Völker um dich herum werden von dir nehmen, und zwar das Materielle, aber auch, sie werden von dir lernen. Sie werden durch dich mich erkennen können. Und er will sie zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und sie werden zu oberst und nicht zu unterst sein. Also vollumfänglich. Der Himmel auf Erden, könnte man sagen. Gesundheit, Wohlergehen, Wohlstand. Ich habe noch übersprungen hier, die Feinde werden fliehen. Also auch Frieden. All das, wonach die Welt sich sehnt und doch nicht hat, will Gott geben. Und dann kommen wir zum Fluch. Die Gemeinde hat ja zuvor gesagt, wer dies und jenes tut, der sei verflucht. Wer nicht auf die Gebote des Herrn achtet, der sei verflucht. Das heißt, eine Last liegt auf jemandem, dass eben das alles, wie gut man sich auch anstrengt, es eben nicht so wird, wie man will, sondern das Gegenteil eintritt. Und dann lesen wir in Vers 15, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht beobachtest und tust, also nicht nur erkennen, sondern auch tun, ne? Beides steht hier mal wieder, zwei Seiten einer Medaille. Es reicht nicht aus, das zu wissen und anzuerkennen. Dann sagt Gott, verflucht sei Stadt und verflucht sei das Land. Das Ganze, die ganze Fläche, der ganze Volkskörper sozusagen. Verflucht sei dein Korb und dein Backtrog, es wird Mangel herrschen. Fluch, Verwirrung und Unsegen in allen deinen Geschäften deiner Hand. Du wirst bald vertilgt werden, umkommen, um deiner bösen Werke willen. Pass auf, da haben wir auch gleich wieder den Grund, weil du Böses tust. Nicht das Gute, sondern tust nicht nur, dass du nicht das Gute tust, sondern tust auch noch das Böse. Und er droht ihn an, Schwindsucht, Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre mit Getreide. Also die ganze Ernte wird nichts. Selbst wenn das Getreide nicht krank wird, sondern gut aufwächst, dann ist ein Feuer da drin oder es wird gestohlen. Ich werde nichts davon haben. Dein Himmel, das klingt schrecklich, dein Himmel über deinem Haupt wird ehern und die Erde unter dir wird eisern sein. Völlig unnachgiebig, völlig hart. Deine Feinde werden dich schlagen und du wirst misshandelt werden vor allen Königreichen auf Erden. Deine Leichname werden wilden Tieren und Vögeln zur Nahrung dienen. Ich gehe das jetzt sinngemäß durch. Ne? Ich lese es jetzt nicht komplett vor, weil es ein sehr, sehr langer Text ist. Aber mir geht es darum, das zu verdeutlichen, was Gott als Fluch eben anzeigt. Sie sind noch nicht reingegangen. Ne? Mose verheißt ihnen das. Gott spricht durch Mose, was sein wird. Die ägyptischen Geschwüre, all die Plagen werden über sie kommen. Und niemand wird dir helfen. Denn wenn Gottes Fluch über dich kommt, dann kann man dir nicht helfen, kann kein Mensch dir helfen. Du wirst Häuser bauen, aber darin nicht wohnen. Du wirst Weinberge pflanzen, aber davon nicht essen. Alles wird dir mit Gewalt weggenommen werden und du wirst es nicht zurückerhalten. Und die Heidenvölker werden dich bedrücken. Deine Söhne und Töchter werden einem anderen Volk gegeben. Du wirst zusehen, wirst nach ihnen schmachten, aber wirst machtlos sein. Und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest. Von dem wirst du unterdrückt und misshandelt werden. Wahnsinnig wirst du werden davon, wenn du das mit eigenen Augen sehen musst. Und dann finde ich es auch interessant, dann kommt Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, unter ein Volk führen, das du nicht kennst. Also Gott hat schon angekündigt, ihr werdet euch einen König fordern. Das ist ja Jahrhunderte bevor das Volk zu Samuel kommt und sagt, wir wollen einen König haben. Gott sagt, du wirst dir den König über dich setzen. Das ist völlig klar. Und ihr werdet dann weggeführt werden. Und ihr werdet in diesem fremden Land anderen Göttern dienen, die aus Holz und Stein sind. Du wirst Ölbäume haben, aber du wirst dich nicht mit Öl salben. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben. Und man wird sie gefangen führen. Das haben wir zuvor auch schon gelesen. Und warum? Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und gutwilligem Herzen. Du hast es nicht gern getan und du hast es nicht mit guter Absicht getan, wenn du ihm gedient hast. Als du an allem Überfluss hattest, als es dir gut ging, hast du Gott nicht gedankt und du hast nicht ihm gedient. Musst du deinen Feind, die der Herr dir zuschicken wird, der Herr schickt sie. Es ist nicht einfach irgendwie, es passiert nicht irgendwie, Gott schickt sie. Dienen in Hunger und Durst. Also mit unterjocht, in Blöße und allerlei Mangel, und er wird ein eisernes Joch um deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Und dann werden noch Vertreibung und Vergefangenschaft angekündigt. Das Volk wird dann vertrieben werden am Ende. Und wird schlimme Dinge tun in seiner Not. Und dann sagt er, wenn du nicht darauf achten wirst, zu tun alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem Buch geschrieben sind, und zu fürchten diesen herrlichen und schrecklichen Namen, herrlich und schrecklich, den Herrn, dein Gott, so wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Schlägen treffen, ja, mit großen und beständigen Schlägen. Er wird alle solchen Ägyptens über dich bringen. Und es werden eurer wenige übrig bleiben, die ihr doch so zahlreich gewesen seid. Und wie der Herr sich in Bezug auf euch zuvor freute, euch wohlzutun, euch zu mehren, so wird der Herr sich in Bezug auf euch freuen, euch umzubringen und euch zu vertilgen. Und ihr werdet ausgerottet werden aus dem Lande, dahin du jetzt gehst, um es einzunehmen. Und dann geht's weiter. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Kommt uns das bekannt vor? Es ist geschehen, richtig? Von einem Ende der Erde bis zum anderen, da wirst du anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Völkern keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen, denn der Herr wird dir da selbst ein friedloses Herz geben, dass du dir die Augen ausweinen möchtest und dass deine Seele verschmachten wird. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen, Tag und Nacht, wirst du dich fürchten, deines Lebens nicht sicher sein. Kommt uns das bekannt vor? Und sie werden verschleppt werden, ich überspringe noch und dann zum Schluss, und ihr werdet euch da selbst euren Feinden zu Knechten und Mägden verkaufen wollen, weil es euch so schlecht geht. Und es wird doch kein Käufer da sein. So wie die Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten zu vergleichen ist mit der Geburt des Volkes, so ist die Rückkehr zur Sklaverei zu vergleichen mit dem Tod des Volkes. Niemand wird etwas Brauchbares in ihnen sehen oder auch nur einen Cent übrig haben, um sie zu besitzen. Es deutet ein Zustand von vollkommener Verachtung und Verwerfung an. Dies alles, lest es mal nach, also es ist wirklich ein langer Text, aber es wird irgendwie nicht besser, ne, je länger man es liest. Dies alles sagt der Herr durch Mose dem Volk Israel, bevor sie ins Land kommen. Segen und Fluch, Himmel auf Erden und Hölle auf Erden, legt er ihnen vor, damit sie wählen können. Und er tat es, ich habe es schon angedeutet, wissend, was kommen wird natürlich. Er wusste, was sein wird unter Josua, dass sie da schon abweichen. Die Zeit der Richter, wo wir einen stetigen Verfall der Moral des Volkes schon sehen, immer mehr, bis sie dann einen König fordern am Ende. Dann kommen die Könige. Das Buch ist voller Sünde, es gibt Lichtblicke, aber im Grunde ist das Buch voller Sünde. Dann die Gefangenschaft, erst der Untergang des Nordreichs, dann der Untergang von Juda. Dann dürfen sie heimkehren und sich wieder was aufbauen und sind aber immer unter fremder Hand. Und dann kommt der Herr, wird von eben diesem Volk abgelehnt, geschmäht und getötet. Die, die ihm nachfolgen, die gläubig werden, werden ebenfalls verfolgt. Dann kommt die Staatsreligion, das Christentum, dann kommen die Kreuzzüge, dann Imperien, die im Namen Gottes aufstehen und wieder versinken bis heute. Denn auch uns gilt ja das, was wir hier lesen. Mittelbar zwar, aber doch. Wir sind nicht im Begriff, über den Jordan zu gehen. Naja, ihr wisst schon, aber über den Fluss zu gehen und das Land einzunehmen. Jedenfalls nicht in dieser Form. Aber Gottes Wort gilt allen Menschen zu allen Zeiten. Und auch dieses gilt uns. Und wir wollen mal schauen, wohin es uns führt. Die Menschheit badet jedenfalls im Blut und im Götzendienst. Wir brauchen uns nur umschauen. Auch heute wieder hat sich ja nichts geändert, ist ja nicht besser geworden. Ist ein bisschen weiter weg. Wir sind nicht unmittelbar betroffen, zumindest noch nicht. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber anderswo müssen wieder Menschen sterben. Wir machen nun einen kleinen Zeitsprung von etwa 750 bis 800 Jahren von 5. Mose hin nach Juda. Das Nordreich ist untergegangen, das Südreich Juda wird von Feinden bedroht. Unlängst hat König Hiskia eine Erweckung im Land durchgesetzt. Wenn wir an König Hiskia denken, was er getan hat, wie wunderbar Gott gewirkt hat, wie das Land gerettet wurde. Einfach so. Da kein Soldat hat ein Schwert gehoben. Der Engel des Herrn ging durch das Lager der Feinde und 185.000 Soldaten starben über Nacht. Was für ein Graus. Hiskia ist ein Mann Gottes. Und Hiskia hat einen Sohn, der einmal König werden wird. Der heißt Manasse. Er hat ihn sicher unterwiesen. Er war ja dabei. Er hat ja erlebt, wie sein Vater regiert hat. Er hatte diese letzten, nein nicht 15, aber die 12 Jahre, er ist halt mit 12 Jahren König geworden, aber die letzten 15 Jahre, die Hiskia zugesagt wurden, einen guten Teil davon hat er ja erlebt, wie er geherrscht hat, wie er König war. Da starb der Vater früh und er wurde als Kind auf den Thron gesetzt. Wer hat ihn da wohl angeleitet danach? Das wissen wir nicht. Wir lesen, was er getan hat. Wir lesen im 2. Königebuch, Kapitel 21, Manasse war 12 Jahre alt, das möchte ich mal vorlesen. Manasse war 12 Jahre alt, als er König ward und regierte 25 Jahre lang zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Shephizaba, ich hoffe, ich habe es ausgesprochen, ich weiß es nicht, aber komplizierter Name. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgetan hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte eine Aschera, wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von welchem der Herr gesagt hatte, mein Name soll in Jerusalem wohnen. Er baute auch dem ganzen Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn und ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Und trieb Wolkendeuterei und Schlangenbeschwörung und hielt Totenbeschwörer und Wahrsager. Er tat viel von dem, was böse ist, in den Augen des Herrn, wodurch er ihn erzürnte. In einer Übersetzung steht, um ihn zu reizen, also mit Vorsatz. Er setzte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von welchem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, dass ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Lande wandern lassen, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten zu tun, nach allem, was ich ihnen geboten habe und nach dem Gesetz, das mein Knecht Mose ihm befohlen hat, was wir gerade gelesen haben. Aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, also nicht nur Manasse allein hat gesündigt, sondern das ganze Volk. Manasse verführte sie, dass sie Schlimmeres taten als die Heiden. Wie der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die ärger sind als alle Gräuel, welche die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind. Und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat, darum spricht der Herr, der Gott Israels, also, siehe, ich will Unglück bringen über Jerusalem und über Juda bringen, dass allen, die es hören werden, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt und sie umkehrt. Das Übriggebliebene meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben. Sie sollen an ihren Feinden, zu allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen. Und mich erzürnt haben von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut. Er war auch noch ein Mörder. Sodass er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen. Abgesehen von seiner Sünde, dass er Juda verführt hatte, sodass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, ist das nicht beschrieben in der Chronik der Könige von Juda? Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und ward begraben im Garten seines Hauses, im Garten Ussas. Und sein Sohn Ammon ward König an seiner Stadt. Das ist doch 1:1, nein, nicht ganz, aber was wir gerade gelesen haben im 5. Buch Mose 28. Es ging ihnen gut. Hiskia hatte das Land wieder reich und mächtig gemacht. Und Hiskia, durch Gottes Segen, durch sein Wirken, durch seine Treue, das, was Gott eben verheißen hatte, wenn ihr mir treu seid, dann soll es euch gut gehen. Und dann kommt Manasse und sündigt, wie nie zuvor gesündigt wurde. Man kann sich fragen, warum, was ist da schiefgelaufen? Das ist ein trauriger und deprimierender Abschluss. Der Vater war ein Mann Gottes und sein Sohn von einem ganz anderen Schlag. Wie wurde er erzogen? Wir wissen, dass David auch kein so großartiger Vater war. Aber wie wurde Manasse erzogen? Wir wissen es nicht. Wir kennen nur die Entscheidungen, die Manasse als König traf, die er ab 12 eben treffen musste. Und wir werden in die Chronik verwiesen. Chronik, 2. Chronik, Kapitel 33, da lesen wir nochmal, was Manasse so getan hat, dass er seine Söhne geopfert hat, dass er sie verbrannt hat, dass er Zauberei getrieben hat und Schlangenbeschwörung und so weiter, das lesen wir alles nochmal. Und da lesen wir auch nochmal, um Gott zu kränken, er hat so ein Götzenbild in den Tempel und er bringt eben viele Menschen um. Vielleicht welche, die Widerstand geübt haben, wir wissen es nicht. Er hat viel Blut vergossen. Manasse verführte eben das Volk. Und dann kommt eben das, was in Kapitel 28, 5. Buch Mose eben auch angedroht ist. Die Strafe, der Fluch. Da lesen wir in 2. Chronik ab Vers 10, und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie merkten nicht auf. Also es gab auch nochmal eine Warnung, trotz all der Sünde. Und dann ab Vers 11, da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und brachten ihn nach Babel. Als er nun in Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und da er zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten. Also, dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder gen Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Ich springe mal ein bisschen, was er da macht. Er tat auch die fremden Götter weg, Manasse, und entfernte das Götzenbild aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die auf dem Berge des Hauses des Herrn und zu Jerusalem gebaut hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus. Und er baute den Altar des Herrn und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israel, dienen sollten. Zwar opferte das Volk noch auf den Höhen, aber nur dem Herrn, seinem Gott. Die weitere Geschichte Manasses und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israel, zu ihm redeten, siehe, das steht in den Geschichten der Könige von Israel. Also hat Manasse Buße getan. Wir haben heute Morgen schon gehört von einem Mann, der Schlimmes getan hat. Man sagte, wie soll der jemals Buße und Reue empfinden? Wie soll der umkehren können? Hier auch jemand. Und jemand, der ein Herrscher war, der sowieso alles hatte. Und der zutiefst gedemütigt und gestraft wurde, der mit Haken gefangen wurde. Also ich stelle es mir vor, wie er wirklich auf der Flucht alleine schon noch um sein Leben rannte und sie haben ihn dann noch erwischt. Sein Erdloch rausgezogen. Offenbar war es echte Buße, denn der Herr vergab ihm all die schlimmen Dinge, von denen wir gehört haben. Die Kinder geopfert, die eigenen, Menschen ermordet, Götzendienst, Beschwörerei, Zauberei, all die Dinge, die Gott abscheulich findet. Der Herr vergab ihm und führte ihn sogar zurück. Durch Manasse kam es wieder zu einer Erweckung des Volkes. Was mag er wohl gebetet haben? Wir haben ja gelesen, das Gebet, er hat zu Gott gebetet, hat sich sehr gedemütigt. Was mag er wohl gebetet haben? Sein Bußgebet ist uns erhalten geblieben. Es ist Teil des Deuterokanons. Das sind die Schriften aus dem Alten Testament, die landläufig auch Apokryphen genannt werden. Viele Christen erkennen allerdings den Deuterokanon als Teil des Alten Testaments an. So zum Beispiel die Ostkirche, die katholische Kirche. Die reformatorisch geprägten Denominationen tun das oft nicht, sodass wir das Gebet Manasses selten in unseren Bibeln finden. Wir finden es in der Einheitsübersetzung, in der Mängelbibel und in manchen Lutherausgaben, eben nicht in der Luther, in der Schlachter oder in der Elberfelder. Aber was steht nun in diesem Gebet Manasses? Was hat der König zu Gott gesprochen? Das möchte ich mal vorlesen. Das ist nach der Mängelübersetzung. Herr Allmächtiger, Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihrer gerechten Nachkommen, der du Himmel und Erde und alles, was darin ist, gemacht hast und hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen, dass jedermann vor dir erschrecken und sich vor deiner großen Macht fürchten muss, denn nicht zu ertragen ist dein Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst. Aber die Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und unausforschlich. Denn du bist der Herr, der Allerhöchste über dem ganzen Erdkreis, von großer Geduld und sehr gnädig. Und du bestrafst die Menschen nicht gern. Du, Herr, hast nach deiner großen Güte Buße zur Vergebung der Sünden verheißen. Du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt den Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben. Ich aber habe gesündigt. Und meine Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und ich gehe gekrümmt und in schweren eisernen Banden und finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir getan habe, dass ich solche greulichen Götzenbilder aufgestellt und so viele Ärgernisse angerichtet habe. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade. Ach Herr, ich habe gesündigt. Ja, ich habe gesündigt und ich erkenne meine Missetat. Ich bitte und flehe, vergib mir. Herr, vergib mir. Lass mich nicht in meinen Sünden verderben und lass die Strafe nicht auf mir bleiben, sondern du wollest mir Unwürdigem helfen nach deiner großen Barmherzigkeit. So will ich mein Leben lang dich loben. Dich lobt das ganze Himmelsheer. Ja, dich soll man preisen, immer und ewig. Amen. Das war das Gebet Manasses. Dieses Gebet war offensichtlich echt, denn Gott hat das Gebet des Zerschlagenen nicht verachtet, so wie es sein Wort auch sagt. Er wurde wieder eingesetzt, eine volle Wiederherstellung nach seiner Verfehlung, nach Gericht und Buße, und hat es dann wieder gut gemacht, so gut er konnte. Seine Buße war nicht mit dem Gebet beendet, sondern er musste ja zu seinem Volk hin und sagen, ich lag völlig falsch, wir müssen umdrehen, wir müssen alles wieder, diese ganzen Schandmale, alles muss weg, alles raus aus der Stadt. Wir wollen wieder Gott anbeten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das so ist, wenn man so völlig daneben gelegen hat und das dann, wenn man verantwortlich ist, bekennen muss? Er hat es getan. Die schlimmsten Sünden hat er getan, aber es gab eben auch echte Reue und echte Buße. Und er brachte ihm die Früchte der Buße. Und wenn jemand wie Manasse umkehren konnte, kann es doch jeder Sünder. Hat er nicht jeder so viel auf dem Kerbholz wie er. Die Frage ist, ob er will. Wir sehen hier Gericht als letzte Gnade Gottes. Und das ist auch das Ziel meiner Meinung nach im Predigttext 5. Mose 28. Das Gericht, das angedroht wird, ist die letzte Chance zur Gnade. Wir wollen einmal das geistlich betrachten für die heutige Gemeinde. Versuchen wir zumindest mal. Wir gehen mal zurück, 5. Mose 28. Wenn wir wirklich gehorchen und darauf achten, all seine Gebote zu tun, und er gibt uns ja Gebote, auch uns gibt er Gebote, nicht nur dem alten Israel, dann will auch er uns erhöhen. Dann will er uns segnen, ob wir nun in der Stadt oder auf dem Land leben, ob wir in einer kleinen Stadt wie Norden sind oder ob wir in Berlin sind und dort wirken für ihn. Die Frucht unseres Leibes, ja auch unsere Kinder, aber eben auch die Frucht, die wir hervorbringen, die aus uns hervorgeht, indem wir eben tun, was er uns sagt. Die will er segnen. Korb und Backtrog will er segnen. Also nicht nur, dass wir zu essen haben. Wir wissen, Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr Essen und Trinken braucht und Obdach und Kleidung. Und je nachdem, wo wir leben, brauchen wir auch ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Das weiß Gott. Aber auch die geistliche Speise, die es gibt im Volk Gottes, will er segnen, die soll reichlich sein. Eingang und Ausgang, alle Dinge, die wir beginnen als Gemeinde, als Kinder Gottes, will er segnen. Und er will uns auch aufrechterhalten als ein heiliges Volk und uns Überfluss geben an den geistlichen Gaben, an den Gütern, dass sie reichlich da sind. Und dann kommen wir zum Ungehorsam. Das heißt, wenn Ungehorsam im Reich Gottes da ist, in der Gemeinde Gottes, beim Einzelnen. Und ich sage mal, da ist Ungehorsam. Ich weiß es von mir und jeder mag sich selber der Richter da sein in der Sache. Seid euch gewiss. Wenn wir eben also nicht das beobachten und tun, dann sind wir eben auch, dann sehen wir, wie Gott uns nicht wirken lässt in dieser Stadt oder auf dem Dorf, auf dem Land, in dieser kleinen Stadt im Norden. Und dann gibt es eben auch keine, dann ist auch die geistliche Speise dürr und mager. Dann reicht es vielleicht gerade so zum Überleben. Aber wir werden nicht satt. Und dann gibt es Fluch und Verwirrung und Unsegen. Ja, es gibt Verwirrung in der Christenheit. Schaut euch das doch mal einmal so an, was einem manchmal so geboten wird. Wir brauchen gar nicht zu den Großkirchen schielen. Was Einzug hält in den Gemeinden Gottes. Ich will es jetzt gar nicht alles benennen, aber was Fernöstliches reinkommt, was Weltliches reinkommt, wo wir sagen, wo vor 20, 30 Jahren die Ungläubigen gesagt hätten, das ist ja abscheulich, das finden wir in der Gemeinde. Bald umkommt um deiner bösen Werke willen. Ja, Gemeinden sterben. Wenn Gott ihnen die Hand abzieht, dann sterben Gemeinden. Dann lösen sie sich auf den Wogefall, man sucht sich woanders irgendwo eine Bleibe, ein Dach beim Kopf, wo man beten kann. Dein Himmel über deinem Haupt wird ehren und die Erde unter dir wird eisern sein. Ich lege das so aus, dass die Gebete nutzlos bleiben, dass das Flehen nicht mehr durchdringt. Gott hört es sehr wohl noch, Gott ist allmächtig und er ist überall. Das bewirkt nichts mehr oder nur noch wenig. Und die ägyptischen Geschwüre, von denen wir gelesen haben, das ist die Krankheiten dieser Welt. Scheidung, Untreue, Gewalt, Drogen, was weiß ich. All das kommt doch dann auch, wenn wir nicht mehr heilig sind. Wenn dieser Fluch über uns kommt, ich nenne es jetzt mal Fluch. Und der Weinberg, den wir bauen, davon essen wir nicht. Und das Haus, das wir bauen, das Tatsächliche oder auch das Geistliche, wir wohnen nicht mehr darin. Und Söhne und Töchter werden einem anderen Volk gegeben. Wie oft haben wir es, ich habe es schon mit ansehen müssen, meine Kinder sind noch klein, aber wie oft habe ich es noch ansehen müssen, wie die Kinder, die im Glauben erzogen wurden, quasi hinweggeführt wurden in die Welt. War nichts, was sie halten konnte. Warum ließ Gott das zu? Warum hat er da nicht Gelingen geschenkt, dieser Familie oder dieser Gemeinde? Warum sind Gemeindekinder weg? Warum sind sie in der Welt, nicht hier? Es tut mir leid, wenn ich jetzt jemandem wehtue mit diesen Worten, aber so verstehe ich diesen Text. Ihr seid aufgefordert, mich zu prüfen. Wenn ich Falsches lehre, ich bitte euch, sagt es mir. Wahnsinnig werden wirst du, wenn du das sehen musst. Ja, manchmal hat man das Gefühl, man kann wahnsinnig werden. Ja. Schauen wir uns die Gemeinden an, wenn wir sagen, was läuft denn da? Und woran liegt das? Liegt das nicht ursprünglich am Ungehorsam? Dass man nach und nach andere Dinge hineinlässt, dass nach und nach Lieblosigkeit Einzug hält, Kälte Einzug hält, weitere Sünde Einzug hält. All das kann geschehen. Und dann erleben wir, wie es bröckelt, wie Risse in die Fassade kommen. Und irgendwann kann man auch nicht mehr verbergen, was in einem los ist. Und dann ist da Streit und dann ist da, weiß ich was. Dann lernt man sich kennen, wozu man fähig ist. Ein Ungeziefer, wenn all deine Bäume und Früchte abfressen, ja, auch so. Ne? Also wir werden, als wenn man die Frucht, die man vorbringen will, wird irgendwie nichts. Dafür, dass wir als Christen dem Herrn, unserem Gott, nicht gedient haben mit fröhlichem und gutwilligem Herzen, als wir Überfluss hatten. Und auch dann droht die Gefahr, wenn das Bauwerk immer weiter bröckelt, dass da auch uns, eine, also uns Christen, gleich wo wir sind, ich beziehe das jetzt nicht als auf unsere Gemeinde, sondern generell, dass wir Christen zerstreut werden. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder gelesen von großen Gemeinden, Megachurches, die dann wegbröckeln. Ne? Da gibt es irgendwas im Leitungskreis, es macht Peng, man fliegt auseinander, der nimmt seine Getreuen mit, der nimmt seine Getreuen mit, aus einer Gemeinde werden 4. Immer noch groß im Vergleich zu uns, okay, aber das, was mal war, ist nicht mehr. Und dann beginnt der Kampf ums Überleben. Und nicht nur der Kampf ums Überleben, sondern der Kampf gegeneinander. Beten alles im gleichen Gott. Bekämpfen sich. Das ist das Ergebnis, wenn wir nicht tun, was er sagt. Also was so. Wenn wir eben nicht mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Und da können wir Galater 5 lesen. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber, das ist das, was den Segen bringt, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wenn diese Dinge in deinem Leben vorherrschen und wenn diese Dinge in der Gemeinde vorherrschen, dann erleben wir auch den ersten Teil von 5. Mose 28. Wenn wir aber die Dinge in unserem Leben, in unserer Gemeinde zulassen, die wir zuvor gelesen haben, die Werke des Fleisches, dann kommt auch der Fluch über uns. Und dann sehen wir, warum was nicht wird. Kein Gehorsam, keine Frucht des Geistes. Alle möglichen Verwerfungen der Gemeinde und beim Einzelnen sind eine Folge daraus, dass man zuvor ungehorsam war und darin bleibt. Nicht, dass man jetzt... Also nicht, man wird nicht, es ist nicht wie, ich habe gestohlen und komme ins Gefängnis. Ich kriege also die Strafe vom Gesetzgeber dafür, dass ich was Falsches getan habe, sondern ich habe mich verfehlt und ich bleibe darin und ich tue keine Buße darüber. So wie wir bei Manasse gelesen haben. Und Gott sagt, ich habe sie gewarnt. Ich habe sie sogar ihn noch gewarnt. Nichts. Also kam die Strafe. Wir dürfen Gottes Geduld nicht missverstehen. Nur weil er dir bisher trotz deines Ungehorsams geholfen hat aus mancher misslicher Lage, heißt es nicht, dass das Gericht dich doch kommen wird. Es war ein weiter Weg von Mose bis Manasse. Irgendwie dazugehören zum Volk Gottes reicht nicht. Wir brauchen auf unseren Status, dass wir jetzt wiedergeboren sind, nichts einbilden. Der Herr Jesus warnt die Pharisäer davor, die haben sich jede Menge eingebildet, die Sadduzäer. Sie haben gehört, wir sind doch Kinder Gottes, wir sind aus Abrahams Same, wir sind wer? Was willst du eigentlich von uns? Warum sagst du uns, wir sollen Buße tun? Und Jesus sagt in Matthäus 3, sehet zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Denket nur nicht bei euch, oder dass ihr bei euch sagt, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und später sagt Paulus etwas Ähnliches, aber zu den Bekehrten, zu den Heiden, Christen. In Römer 11, da sagt er, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, damit meint er die Juden, und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse, dass du nicht die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Gut. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch nicht dich verschonen. So schaue nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge an denen, die gefallen sind. Die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sollen wieder eingepropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupropfen. Wenn du aus der Natur, von dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Also wir brauchen uns nicht darauf einbilden, dass wir jetzt irgendwie dazugehören. Dass wir jetzt hier zum Gottesdienst gehen, dass wir von Jesus gehört haben, dass wir mal ein Übergabegebet vielleicht gesprochen haben oder anders, wie wir uns bekehrt haben. Wenn wir nicht dabei bleiben, wenn wir dann sagen, jetzt ist ja alles gut und dann zu ungehorsam leben. Ich sage nicht, wenn ich sündige und ich erkenne das und Gott weist mich zurecht und ich bringe das vor ihn und ich bekomme Vergebung, das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn ich in einer Sünde verharre und sie rechtfertige und sie lebe und mich dann wundere, dass immer mehr um mich herum wegbröckelt, Beziehungen kaputt gehen, mein Dienst keine Frucht bringt, brauche ich mich nicht wundern. Und am Ende ich sogar ausgerissen werde. Wir sehen also auch in unserer heutigen Zeit, dass in der Gemeinde Fluch und Segen gilt. Auch die Zusagen gelten heute noch genauso wie die Androhung. Und wir sehen auch, Gott will, dass wir umkehren, wenn das Unglück uns ereilt. Und wir können umkehren. Manasse zeigt das. Es ist nicht so, dass wir nicht können. Aber vielleicht will ich das nicht sehen. Vielleicht will ich nicht auf meinen Nächsten hören und ich will nicht auf die Schrift hören und ich will nicht auf Gott hören. Weil ich das so gerne machen möchte oder weil ich so gerne weil ich meine, ich bin so schrecklich verletzt und ich kann das jetzt nicht. Aber es liegt an mir. Werden wir uns der Zusammenhänge bewusst? Ungehorsam führt zu Abirren, führt zu Verfall, führt zu Niedergang, führt zu geistlichem Tod, kann aber so zu Buße führen und dann wieder zu Gnade. Wenn Gott uns richtet, wenn wir uns auf falsche Wege begeben haben, dann, damit wir wieder zu ihm schreien, so wie Manasse es getan hat. Wenn wir uns dann wieder bekehren, wenn wir also Buße tun und unser Verhalten echt ändern, was Gott gefordert hat in 28, also wirklich nicht nur dem Schein nach, weil man die Schmerzen nur nicht ertragen will, dann wird er uns auch wieder gnädig sein. Gott will nicht den Tod des Sünders und auch nicht das Exil des Gläubigen, der abirrt. Er warnt, er ruft, er straft. Wir können unseren eigenen Teil tun, damit wir mit Fug und Recht Herr, Herr sagen können. Machen wir uns das bewusst. Im Alten wie im Neunten im Bund, die Strafe des Herrn ist Gnade. Das klingt komisch, ne? Gerade für jemanden, der eine schwere Zeit gerade durchmacht, kann das wie Hohn klingen. Das tut mir leid. So ist es nicht gemeint. Aber wir sehen das Handeln Gottes in der Schrift an seinem Volk. Und wir sehen, dass er sie auch durch harte Maßnahmen zur Umkehr leiten will. Wenn wir den Grund für die Strafe erkennen, dann klingt es weder hart noch komisch noch unangebracht. Gott geht es nicht um Vergeltung oder um Rache. Das zum Beispiel Gefängnisstrafe hat ja auch was mit Vergeltung zu tun. Oder wenn jetzt ein Land angegriffen wird, was wir jetzt ja gerade mehr oder weniger live erlebt haben, und das Land schießt zurück mit voller Wucht, dann macht es das ja nicht, damit die anderen sich entschuldigen, sondern weil es sich rächen will. Weil es Vergeltung üben will. Sicherlich auch, weil es sich schützen will, das verstehe ich alles. Aber eben auch, wir reden nicht umsonst von Vergeltungsschlägen. Wie du mir, so ich dir. Das ist aber nicht, was Gott macht. Gott will, dass wir erkennen, dass wir nicht weiter können. Wir lassen uns an einen Punkt laufen, wo wir nicht mehr weiter können. Und dann können wir untergehen oder nach seiner Hand greifen, die immer ausgestreckt ist. Immer ausgestreckt zu uns. Hebräer 12, Verse 5 und folgende. Habt ihr das Trostwort vergessen, womit ihr als Söhne angeredet werdet? Das ist aus Sprüche. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, derer, die sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn Gott dich laufen lässt in deinem falschen Wegen, dann mach dir Gedanken. Dann bist du nämlich nicht sein Kind. Weil Gott will, dass seine Kinder umkehren von ihren bösen Wegen, wenn sie böse Wege gehen. Damit sie ja wieder Segen schenken kann. Damit die Gemeinden wieder aufblühen können. Aber aufblühen wird auch nicht geschehen, wenn man nicht umkehrt von seinen Wegen. Offenbarung 3,19. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Gott segnet und straft die Seinen immer noch, wie im 5. Buch Mose 28 angekündigt. Das lesen wir, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich gerade vorgelesen, aus Hebräer, aus Offenbarung. Wir können das auch in anderen Briefen noch nachlesen. Das ist immer noch so. Es ist immer noch so. Der Segen, der volle Segen, nicht, also er löscht uns nicht aus. Wir haben ja vorhin gelesen, er lässt welche übrig. Bin ich drüber weggegangen gerade, ne? Die ich übrig lasse, die werden nicht so zahlreich sein wie zuvor, aber er lässt welche übrig. Er zerschmettert nicht das Volk. Und auch bei uns lässt er übrig. Er löscht nicht unser Leben aus. Meistens nicht. Aber der Segen, auf den wir hoffen, die geistliche Nahrung, die wir brauchen, die Früchte, die wir geben sollen, die kommen dann. Dieser Segen kommt doch dann, wenn wir uns auch von ihm korrigieren lassen. So sehen wir heute, zumindest in unseren Breiten, sehen wir eher geistliche Komponenten. Also wir haben jetzt nicht Verfolgung, wir haben hier nicht Krieg, wir haben hier keinen Hunger, jedenfalls keinen im Magen, aber vielleicht Hunger nach geistlicher Speise. Und Gott straft selbst, indem er etwas tut, nicht nur, indem er was zulässt, aber indem er auch was tut, aktiv. Er gebraucht auch Ungläubige, um zu züchtigen. Und er gebraucht auch die Gemeinde, die Geschwister, um zu züchtigen. Wenn wir den 1. Korinther Kapitel 5 aufschlagen, da lesen wir, dass jemand dem Satan übergeben wird zum Verderben des Fleisches, also wird jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus, damit dieser jemand zur Besinnung kommt. Verbannung aus dem gelobten Land quasi, damit er zur Besinnung kommt und eben nicht verloren gehen muss, wenn er in seinen Wegen verharrt. Denn auch das geht, wenn wir unseren Wegen verharren. Und im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 20 können wir lesen, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, welche ich dem Satan übergeben habe, also ein weiterer Fall von Gemeindeausschluss, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern, nicht damit sie vernichtet werden, damit sie gezüchtigt werden. Sogar hier bei diesen schlimmen Vorgängen, also bei jetzt zurück zu Manasse, sehen wir noch die Gnade unseres Gottes aufleuchten. Er hat seine Hand immer noch ausgestreckt. Und manches Mal, so er als auch wir, müssen wir durch viele Schmerzen und Schläge lernen, weil wir nicht hören wollten zu Anfang. Und dann, am Ende, lernen die Kinder Gottes. Wenn die Kinder Gottes sind, die führt er zur Buße. Die züchtigt er, haben wir gelesen. Und das ist die gute Nachricht aus dem Ganzen. Gott liebt dich im Guten und im Schlechten. Und er will dich für sich haben. Und er will dich rein und frei von hässlichen Flecken auf deiner Seele. Also lass dich doch reinigen. Lass dir seine Zucht gefallen, wenn du sie erlebst. Denn er ist gnädig und voller Liebe für dich. Amen.